Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Butter bei die Psyche. Nina, du wirkst heute irgendwie ein bisschen verpeilt, aber sehr selbstzufrieden.
Das ist eine ganz korrekte Personenbeschreibung.
Ja, habe ich gut gesehen, oder?
Das heißt, ja, du kennst mich ja seit Jahr und Tag.
Ja, finde ich auch sehr, sehr gut.
Und ich habe von Fabian erneut Chorizo mit Liebe erhalten heute, in einer Bolognese vermengt. Vielen Dank dafür.
Chorizo mit Liebe klingt nach so einem Arthouse-Porno. Weißt du? Das klingt irgendwie so nach, also sehr schmutzig, aber so pseudo verbildlicht dann auch.
Also ich würde sagen, du bringst alle Fähigkeiten mit, um diesen Film Realität werden zu lassen.
Ja, darüber denken wir mal nach. Ich freue mich heute, also für alle Hörenden, die letzte Folge gehört haben, die war ja ein Alleingang von mir ohne Nina. Ich freue mich sehr, dass nicht nur Nina heute da ist und unser vierbeiniger Produzent Keks, der hinter mir liegt, noch jemand, den ich sehr gern mag, sondern dann auch noch die Person, von der wir gemeinsam Trauzeuge sind. Und die schon mal im Podcast war, manche erinnern sich vielleicht an die musste leider stattfinden, die Spezialfolge zur Flut. Damals hatten wir den Notfallseelsorger Albi Röpke da. Und heute ist aber unser Freund Albi Röpke da. Und wir reden über ein komplett anderes Thema. Und zwar das Thema Schattenkinder. Was fällt dir dazu ein?
Ich habe ja jetzt Vorwissen.
Ich auch. Ich finde, das Wort Schattenkinder klingt erstmal nach einem skandinavischen Krimi. So, also irgendwie.
Ja, ist ein Scheißname, auf jeden Fall.
Ja, da können wir mit Albi drüber reden. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ihr hört auf jeden Fall gleich, um was es genau geht. Und jetzt freuen wir uns auf unseren Freund, Mentor.
und Schätzelein.
Und Schätzelein. Albi Röpke, bis gleich.
Ist er. Das Schätzelein ist da.
Hallo.
Gesegneten Montag, lieber Albrecht.
Gott zum Gruß, lieber
Albrecht. Dankeschön. Also für alle, die Folge mal nicht gehört haben, Albi ist Pfarrer und Notfallseelsorger.
Und ein Schätzelein.
Und ein Schätzelein und in dieser Funktion auch oft befragt, oft zitiert hier, einmal auch da. Und trotzdem geht es heute um was ganz anderes. Und ihr hört schon, wir sind uns aber sehr nah. Wir hatten jetzt gemeinsam noch ein Essen, auch noch mit Ninas Mann und Ninas Kind. Und sind sehr gut gelaunt. Und gehen jetzt auch gut gelaunt an Psychothema ran, weil so soll es ja auch sein, hin und wieder.
Das ist das Konzept dieses Podcasts.
Ja, genau. Manchmal klappt es halt einfach nicht, ne? Aber, aber vom Prinzip sollte es so sein. Ja, genau. Albi, sag doch mal, Schattenkinder, wie ist da, also ich habe das Wort ja schon gedroppt, was sagt das aus, was bedeutet das?
Ja, Schattenkinder, den Begriff habe ich kennengelernt im Zusammenhang, den ich eigentlich sehr positiv finde. Also ich löse mal auf, es geht um die Geschwister von Menschen mit Behinderung. Und ich bin ein solcher, mein Bruder Uli hatte das Down-Syndrom. Und die Geschwister von Menschen mit Behinderung sind generell sehr wenig Thema tatsächlich. Und ich habe das auf einer Diskussionsveranstaltung mal kennengelernt, wo ich auch die Eröffnungsrede halten sollte. Und das war dann das Thema für die Geschwister von Menschen mit Behinderung. Die wurden dann Schattenkinder genannt. Und das hat es mir sehr leicht gemacht, weil ich den Eröffnungsvortrag schlicht mich an diesem Begriff abgearbeitet habe und einfach konträr dagegen gehalten habe, zu sagen, dass ich mich ganz viel fühle, aber bestimmt nicht wie ein Schattenkind.
Mhm. Aber da sind wir, also das heißt, für dich ist Schattenkind negativ geprägt.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und das kann ich. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen sozusagen gegen die Intention eures Podcastes, weil ich habe ganz viele Meisen, ne, aber mir wurde immer eine Meise unterstellt und die habe ich nicht. Mhm. Ja, also alles, wo ich bekloppt bin, das bin ich aus mir selbst raus und nicht, weil ich einen geistig behinderten Bruder hatte.
Mhm. Ja. Okay, also ich habe heute mich auch eingelesen und ein paar Sachen gehört und Schattenkinder, jetzt für alle da draußen, die es wirklich nicht kennen, geht tatsächlich, wie Albi schon gesagt hat, geht um die Geschwisterkinder, wenn ein Geschwisterkind eben mehr Aufmerksamkeit bekommt durch eine Behinderung oder eine schwere Krankheit, also muss noch nicht mal eine Behinderung sein, und die dann eben im Schatten stehen, der Aufmerksamkeit von allem Möglichen. Deswegen klingt ja so poetisch, das ist so die objektive Draufsicht, aber ob man sich als Schattenkind selber empfindet, ist wahrscheinlich eine sehr subjektive Ansicht.
Und das finde ich das Problem an dem Begriff, dass es sozusagen von vornherein etwas festlegt, wie ich mich zu fühlen habe. Oder angeblich es bei allen so ist. Ich bin fest überzeugt, dass es Menschen gibt, die Geschwister von Menschen mit Behinderungen sind, die sich im Schatten gefühlt haben. Das will ich damit überhaupt nicht erinnern, aber das ist nicht per Definition so.
Genau, also du möchtest nicht einfach, nur weil du einen Bruder hattest mit Behinderung, ein Schattenkind genannt werden.
Nein. Sondern
das soll jeder selber entscheiden, wenn wir dieser Definition folgen. Man war im Schatten der Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas.
Okay. Richtig.
Ja. Möchtest du uns mal kurz erzählen, Uli, dein Bruder, wie alt wart ihr, wie weit auseinander, wie waren so die ersten Lebensjahre?
Also Uli wurde geboren, da haben wir in Hanau in Hessen gelebt, das war 1971, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das war wirklich für Menschen mit Behinderung noch eine ganz andere Zeit. Also geht ja ganz platt los mit der deutschen Geschichte, also als Uli geboren wurde, gab es keine Menschen mit geistiger Behinderung älter als 26, weil bis 1945 wurden Menschen mit Behinderung getötet, systematisch. Uli war das zweite Kind, ich war 3,5 Jahre älter und eigentlich war die Schwangerschaft für meine Eltern so das große Glück. So hatten alles im Leben erreicht und kamen von ziemlich weit unten, hatten akademischen Abschluss, wir waren in den USA gewesen, 3 Jahre lang. Also ich bin in den USA aufgewachsen oder die ersten 3 Jahre meines Lebens in den USA verbracht. Kam zurück, Christa, meine Mutter, war schwanger und jetzt sollte alles gut werden mit dem zweiten Kind. Ne? Damals gab es noch keine Früherkennung und gar nichts. Das heißt, bis zur Geburt war es nicht klar und dann wurde Uli eben mit dem Down-Syndrom. Was damals ärztlicherseits, das kann ich vielleicht schon mal erzählen, also Uli wurde geboren und kam nicht nach Hause. Das war für mich als älterer Bruder, ich hatte so ein tolles Kinderbuch, ne? Anfang 70er Jahre, wo kommen die Kinder her, wusste ich aus dem Buch dann ganz genau. Und dann kommen die raus und das Buch sagte, wenn die Kinder dann geboren werden, dann kommen die nach Hause und alle sind glücklich. Und das war meine erste Irritation, weil hier kam niemand nach Hause und meine Eltern waren todunglücklich. Und das war in dem Buch irgendwie anders. Ja. Und es wurde meinen Eltern tatsächlich auch erst 3 Tage nach der Geburt von Uli, der wurde weggenommen. Und dann hat ein Arzt sich sozusagen den Mut gefasst, meinen Vater beiseite zu nehmen und hat dann gesagt, Herr Röpke, ich muss Ihnen sagen, Ihr Sohn ist ein mongoloider Idiot. Das war damals keine Beschimpfung, sondern das war ein ärztlicher
Fachbegriff. Das war der Fachbegriff damals. Genau.
Ja. Mongoloide Idiotie. Jo, und dementsprechend war auch die Stimmung meiner Eltern dann.
Ja. Also die waren am Boden zerstört.
Die waren am Boden zerstört. Die waren, die Bilder will ich auch nie vergessen. Wir waren ja frisch aus USA da. Wir waren in einem Hochhaus, einem kleineren Hochhaus. Wir hatten noch eigentlich keine Möbel. Also eigentlich nur Matratzen auf dem Boden und so eine Sitzecke mit einem Koffer als Tisch. Werde ich nie vergessen. War also sehr improvisiert. War eigentlich für mich immer spannend. War so wie Dauercamping.
Gehöhle bauen.
Genau. Ja, und dann waren die Christa und Wolfgang aber eigentlich erstmal 3 Monate, ja, sie waren besoffen.
Ne? Okay.
Und haben eigentlich nur durchgeheult und waren dauerbetrunken.
Okay.
Aber und, Uli war dann schon bei euch?
Nee, das hat gedauert. Das war wirklich so 3-4 Wochen,
okay,
bis er dann nach Hause kam. Christa und Wolfgang haben auch erstmal überhaupt überlegt, ob Uli nach Hause kommt.
Okay.
Ja, also das war
auch weil das damals noch sehr unüblich war, ne? Das
genau, es war unüblich oder sagen wir so, es war zumindest das Normale, ein Kind direkt ins Heim zu geben, ja, von Anfang an. Das haben sie auch später erzählt. Die einzige Begegnung von Christa zum Beispiel mit Menschen mit geistiger Behinderung war ein junger Mann, ich schätze um die 20, muss auch das Down-Syndrom gewesen sein, er ist der Nachbarschaft und die Mutter ist mit ihm nur nachts dann spazieren gegangen, damit es keiner sieht.
Okay, krass.
Gott, wie schrecklich.
Das war so die Stimmung halt und deswegen auch die Überlegung. Und jetzt kommt's, deswegen da habe ich vielleicht dann doch eine kleine Meise mitgekriegt, weil meine Eltern haben dann beschlossen, haben sie mir viel später gesagt, sie werden es mit Uli in der Familie probieren, wenn ich nicht darunter leide.
Aha.
Okay. Das haben sie dir auch in dem Alter von 3,5 oder nee, das haben sie dir später gesagt.
Das haben sie mir später gesagt.
Okay, aber du bist quasi unter dieser Prämisse dann genau. groß geworden.
Ja. Richtig.
Also du warst das Barometer quasi. Du warst,
richtig.
Okay.
Genau.
Und deshalb aber hast was du haben vermutlich sie keine Probleme gemacht, damit du nicht schuld bist, dass der Bruder wieder wegnimmt?
Ja, im Prinzip schon. Also insofern stimmt das mit der Meise dann doch. Ne? Ich habe schon ein paar Verhaltensweisen im Nachhinein dann erkannt. Ne? Die lagen aber eben tatsächlich nicht und deswegen glaube ich, gehe ich auch so ab auf das Schattenkind. Ich war mit meinem Bruder immer glücklich. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stört von außen.
Ja.
Wie war das denn? Also erstens, was haben deine Eltern dir denn gesagt mit 3,5 oder haben die überhaupt was gesagt? Und wie hast du ihn wahrgenommen mit 3,5? Das hat ja noch nichts mit Rationalem zu tun wahrscheinlich.
Nee, ich habe ihn komplett normal wahrgenommen. Also das war die
Rituale. Baby süß.
Baby süß, genau. Und Menschen mit Down-Syndrom sehen tatsächlich als Babys noch einen Tacken süßer aus. Yeah. Also es war für mich ganz komplett normal. Und als er dann nach 3-4 Wochen kam, wie gesagt, Hochhaus, ich habe mich dann auf den Balkon gestellt und gesagt, so Alexander, komm rüber, ich habe einen Babybruder. Ne? Also ich habe mich total gefreut, dass er endlich da war. Und diese ganze Irritation, jetzt war es so ein bisschen so wie im Kinderbuch mal, dass man sich freut halt. Ne? Aber ich habe, ja, ein Baby ist ein Baby. Also ich mein,
wusstest du, als das Baby dann endlich nach Hause kam, dass er eine Behinderung hat?
Nee, ich glaube, das war tatsächlich, entweder war es nicht Thema oder ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich würde aber rückblickend bei den Schwierigkeiten meiner Eltern sagen, es war nicht Thema.
Okay. Mhm. Du hast mitbekommen, Bruder kommt nicht nach Hause, Mama, Papa sind unglücklich und dann kam Baby nach Hause und jetzt ist wie im Buch und das ist schön.
Genau, jetzt geht's.
Ohne dass es dann, okay. Ja,
aber bitte. Zeitlich müssen sie dir, wenn ich dich richtig verstanden habe, trotzdem noch weiter gesoffen haben erstmal?
Nee, das war tatsächlich spannenderweise, also wenn ein Mensch mit Behinderung geboren wird, sortiert sich Familie gerne mal neu. Es war spannend, wie Familie reagiert haben. Also es gab auch Sprüche, so vor 20 Jahren hätte es dafür eine Spritze gegeben, ne, was schon blöd ist, wenn das aus der eigenen Familie kommt. Aber es gab die Erna Habicht, das war spannenderweise die Berufsschullehrerin meiner Großmutter.
Ach.
Die sie mit 14 an als Analphabetin angefangen hat zu erziehen. Ne? Und die hatte immer noch Kontakt zu meinem Vater, meine Oma ist früh gestorben, also mit 56, aber der Kontakt zur Lehrerin blieb. Und die hatte Kinderlähmung. Und die ist dann angerauscht gekommen nach Hanau. Da waren zwei Leute, die dann angerauscht kamen. Eine war Erna Habicht und gesagt so, sie sollen sich mir mal nicht so anstellen. Und das konnte sie auch gut sagen, weil sie selber eben körperlich behindert war. Und Onkel Richard, das ist so ein bisschen der Nennopa, das war der Onkel meines Vaters. Sehr harscher Mann, der gesagt hat so, was kommt, wird gewickelt. Und jetzt sollen sie mal anfangen hier irgendwie vernünftig sich um das Kind zu kümmern und mal die Lamoyanz sein lassen. Lamoyanz wäre nicht sein Wort gewesen, der war bestimmt sehr viel direkter.
Aber was da ist, wird gewickelt, ist natürlich einfach ein geiler Satz.
Ja, ja, das ist super so schön. Ja.
Was kommt, wird gewickelt.
Was kommt, wird gewickelt, den kenne ich auch aus meiner Familie.
Ja. Wann ist dir denn, das wirst du wahrscheinlich nicht auf den Tag genau sagen können, aber wann ist dir denn bewusst geworden, dass der Uli anders ist?
Wir sind dann nochmal umgezogen von Bruchköbel, das war nur, also alles im Speckgürtel von Frankfurt, aufs Land nach Lindheim, nach Hessen. Und da ist meine Mutter dann zur Lebenshilfe gekommen, hat auch ziemlich schnell dann angefangen, da mitzuarbeiten. Und durch den, da gab es dann eben Frühförderung und so weiter und so weiter. Und da war mir schon klar, dass das irgendwie anders ist als bei anderen Kindern. Ne? Also kam dann immer so Physiotherapeuten nach Hause, es wurde zum bestimmten Ton gegangen und so weiter und war ich oft mit dabei und da war mir schon klar, okay, ich kriege das nicht, muss bei Uli irgendwie anders laufen.
Okay, aber solche Angebote gab es immerhin auch schon, auch wenn die Definition noch mongoloider Idiot war, also war das quasi das Aufkeimen eines anderen Umgangs?
Ja, genau, also es war von, ich glaube vom, ich sag mal, Nicht-Benennen, nur wenn also wenn du dir allein die Begrifflichkeiten anguckst, die es damals gibt, das ist eben die Lebenshilfe.
Stimmt. Ne,
Hilfe zum Leben. Dann gibt's die Aktion Sorgenkind.
Stimmt.
und das kriegst du schon mit. Das sind ja alles Pathologisierungen von, also dass man zum Leben Hilfe braucht, ist schon eine sehr deftige Ansage und das ist eine Aktion Sorgenkind.
Oh Mann. Ne? Ja.
Und das erste Mal, wo das Thema war, das war tatsächlich eine Fernsehsendung, das weiß ich noch. Das war eine Fernsehserie, die hieß Unser Walter. Und das war das allererste Mal im deutschen Fernsehen, dass Menschen mit Behinderung und Familie thematisiert worden ist. Das war,
war das ein fiktionales Format, oder?
Ich glaube ja.
Ja, okay.
Aber wirklich auch mit dem Schauspieler mit Down-Syndrom.
Okay.
Und das war das erste Mal, dass es dann sozusagen in der Öffentlichkeit war. Also es war tatsächlich noch Anfang der 70er Jahre, war Menschen mit Behinderung noch, eigentlich versteckte man die.
Mhm. Ja.
Das kenne ich auch noch. Und das ist, da haben meine Eltern dann auf Gegenschub mit dem Anfang totalen Zusammenbruch, da haben die wirklich auf Gegenschub gestellt und zu sagen, wir stecken hier gar nichts rein. Ne?
Super cool.
Und ja. Da habe ich dann eben tatsächlich viele, viele Reaktionen von außen mitgekriegt, weil es eben auch so ungewöhnlich war. Und die ich im Nachhinein erst verstanden habe.
Ne? Möchtest du davon was erzählen, von den Reaktionen?
Na, ich bin das erste Mal allein mit der Bahn gefahren. Und meine Eltern und mein Bruder haben mich verabschiedet. Das war, also ich bin eingestiegen und dann hat mich mein Nennonkel, sage ich mal, ist biologisch nicht mein Onkel, aber dann mein Onkel in Hessen abgeholt, aus der Bahn gestiegen. Also ich war sehr jung, aber meine erste Bahnfahrt alleine und die winkten und dann saß ein junger Mann am Abteil und ich habe fröhlich gerungen und Uli noch geknutscht und dann fuhren wir los und dann sagte er, irgendwann wirst du einsehen, dass es besser für deinen Bruder gewesen wäre, wenn er nach der Geburt gestorben wäre. Das weiß ich noch, da war ich 7. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, was will der von mir? Ich habe es überhaupt nicht einordnen können. Das war eben so eine Geschichte halt.
Hast du das Mama und Papa erzählt, dass das einer zu dir gesagt hat?
Ja, das habe ich erzählt, ja. Aber die kannten die Reaktion ja auch.
Klar,
also, ne? Ja. Also wie gesagt, also was ich im Nachhinein echt heftig fand, ist, dass die Nazi-Euthanasie-Nacht so präsent war, dass das wirklich die Tötung quasi eigentlich, das war das, was vorausgesetzt worden war. Mhm. Und es gab ja auch keine Menschen mit Behinderung auf der Straße. Man kannte das ja auch nicht.
Also nee, es ist ja auch die Argumentation bis 45 war ja auch, es ist ja der humanere Weg.
Genau,
ne?
Genau.
Also man tut denen ja was Gutes. Mhm,
genau.
So, also genau. Ja.
Aber also, kurzes Intermezzo. Jetzt werden ja auch schon wieder viel weniger behinderte Menschen geboren, weil die Früherkennung so viel leichter und zugänglicher geworden ist. Meinst du, man kann sagen, dass quasi das Zeitfenster mit den meisten Behinderungen auf der Straße quasi jetzt schon gelaufen ist?
Ja, doch, das glaube ich schon. Also ja. Ich habe neulich mal die Geburtenrate von Menschen mit Down-Syndrom in Dänemark gelesen. Das ist, da gibt es de facto keine Menschen mit Down-Syndrom mehr. Und das ist ja nur ein Schritt voran von unserer
Welt. Von uns, ja.
Und ich weiß auch, das war tatsächlich, also Zeit ihres Lebens haben Christa und Wolfgang unter einigen Sachen wirklich gelitten. Und ich meine wirklich gelitten, dass sie genau gewusst hätten, hätte es damals eine Amniozentese, also eine Vorsorgeuntersuchung ist ja auch wieder ein bescheuertes Wort, weil da wird ja gar nichts gesorgt, sondern da wird das Kind abgetrieben, wenn es behindert ist. Ne? Dass sie sich gegen Uli entschieden hätten.
Und hätten
da,
sie, ne?
Hätten ja. Sie, da waren sie ehrlich genug und davon haben sie auch richtig, richtig drunter gelitten, zu sagen, es wäre ganz klar gewesen, wie sie sich entschieden hätten.
Ja. Jetzt sind wir eh schon beim Exkurs. Ich komme gleich nochmal auf deine Geschichte zurück. Aber ich meine, ihr seid Eltern. Ihr hattet diese Untersuchungen. Wie hättet ihr euch entschieden?
Oder ich habe die nicht gemacht, wo man das Down-Syndrom entdeckt. Ah, okay. Also ich hatte tatsächlich den Hinweis, es gibt so 4 oder 5 Marker, die darauf hinweisen, dass ein Kind Down-Syndrom hat. Und mein Fötus hatte einen Marker. Das heißt, ich hätte, obwohl ich Kassenpatientin bin, dann so ein Riesenscreening haben können für Umme, wo das rausgefunden wird, ob es Down-Syndrom ist. Und ich habe in Absprache mit David darauf verzichtet.
Ja.
Weil ich das, also was kommt, wird gewickelt. So.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja. Bei dir auch, Albi? Oder?
Oh, das ist jetzt schwierig, weil die meine Ex-Frau ist Frauenärztin.
Ja.
Und das war auch so, dass sie das abgelehnt hat, aber die hat natürlich noch mehr Gegenwind aushalten müssen.
Ja, okay, klar.
Weil das eigentlich sozusagen, weil man sich dagegen das State of the Art, das fand ich aber auch wieder verräterisch, dass es eben, ist es eben keine freie Wahl. Ne? Wenn man das nicht macht, kriegt man Gegenwind und wenn man in dem Job ist, dann kriegt man massiv viel Gegenwind.
Mhm. Weil man an der Quelle sitzt für die Untersuchungen.
Ja. Und sie ist auch kritisiert worden, weil sie den Patientinnen gesagt hat, bevor wir den Test machen, nehmen Sie sich bitte nochmal 24 Stunden und überlegen sich, welche Bedeutung das Testergebnis für Sie hat. Er hat in keine Richtung beraten jetzt nicht, machen Sie es nicht. Ne? Er hat einfach nur gesagt, pass auf, heilen können wir hier gar nichts, wenn wir es feststellen. Dann steht die Frage von Schwangerschaftsabbruch im Raum und überlegen sich einfach, ne, ob wir den Test machen sollen, der übrigens ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Also ein Kind kann ja auch behindert werden durch den Test.
Ah, okay, das ist mir jetzt zum Beispiel neu.
Also ich glaube, jetzt gibt es ein neues Verfahren, wo es quasi noch easier geworden ist.
Es gibt jetzt einen Bluttest, das ist aber relativ neu. Das ist erst ein paar Jahre.
4, 5 Jahre. Und,
Und wie wurde es vorher gemacht?
Mit so einer Punktierung.
Fruchtwasserpunktierung. Und wenn du da nicht gut mit dem mit dem Schallgerät umgehen kannst oder das Kind sich zu hektisch bewegt, kann halt die Spritze das Kind treffen. Mhm. Also die Rate von Durchschnittsrate von Behinderungen, die durch die Amniozentese entstanden sind, war teilweise mindestens genauso groß wie das Risiko auf Down-Syndrom.
Ah, okay. Bescheuert.
Ja.
Aber dann möchte ich nochmal zurückgehen. Du bist ja schon alt, ich möchte Jahrzehnt zurückgehen.
Danke. Fabian, das kriegst du zurück irgendwann.
Ja, ich weiß. Wahrscheinlich in 5 Minuten. Wie war denn dann das Aufwachsen mit deinem Bruder? Also, wie war euer Verhältnis zueinander? Wie hast du als großer Bruder wahrgenommen, wo Handicaps sind, oder erinnerst du dich daran gar nicht? Was habt ihr gespielt? Wie lief das so ab?
Also, wir waren sehr eng. Ich habe wirklich viel Zeit mit ihm verbracht. Ne? Auch immer ein Zimmer geteilt, auch als dann so klar war, so irgendwie willst du mal ein eigenes Zimmer, wollte ich gar nicht. Ne? Das war sogar so sehr lange. Also, ich glaube, bis ich 10 oder 11 war, habe ich mit meinem Bruder das Zimmer geteilt. Wir hatten so ein Doppelstockbett. Nee, und irgendwie, also ganz normal gespielt, was Kinder halt so spielen. Ne?
Oder nichts anders als sonst.
Genau, richtig. Und für mich, das war ja immer das Irritierende. Für mich war das ganz normal mein kleiner Bruder. Ne? Irgendwann wurde mir ein bisschen klarer, dass er ein bisschen weniger kann. Aber wir hatten auch immer so viel Spaß zusammen. Also ich habe mich immer gefreut, dann von der Schule nach Hause zu kommen, weil Uli hat sich tierisch gefreut. Ne? Ja, das war einfach, war wirklich richtig super, ne? Und die viel gekuschelt oder so Spaßkämpfchen gemacht, viel Quatsch eigentlich. Konnte man mit Uli immer sehr gut machen. Nein.
Du kanntest ihn doch auch.
Ich kannte Uli auch, jetzt nicht wahnsinnig gut, aber mein Lieblingsmoment mit Uli war, Uli hatte in seinem ich kenne ihn ja nur in seinem Erwachsenenleben. Ja.
Ich auch, aber ich habe ihn auch da nur 2-3 Mal gesehen.
Ein bisschen öfter, aber ja. So, aber auf jeden Fall, der hat ja auch mal sehr mobile Zeiten, dass er in der WG gewohnt hat, ja, dass richtig, er gar nicht mehr bei Christa wohnen musste und so. Und dann weiß ich, bin ich irgendwann zur Schule gefahren. Und Uli war auch, wir waren auf einem Vierer und haben auch nicht groß gequatscht, man hat nur Hallo gesagt, war ja morgens, ne? Es war auch sympathisch an Uli. Nee, Straßenbahn, also U-Bahn. Der hat ja morgens auch keinen Bock auf Quatschen. Es war einfach schön, war so eine friedliche Koexistenz. Und irgendwelche Idioten haben halt einen Spruch geklopft von rechts. Weiß ich nicht mehr. Und dann ist Uli ausgestiegen und mit dem Pokerface, und draußen an der Bahn hat er dann halt den Mittelfinger gezeigt, daran erinnere ich mich zum Beispiel. Ja, das fand ich sehr gut von ihm zum Beispiel, sehr straight. Ich habe aber auch mal einen cholerischen Ausbruch erlebt, aber das ist ja das Ding, nochmal ein Exkurs, ich habe ja auch in Herrenhut und Bethel Behindertenarbeit gemacht und ich musste auch lernen, dass die einfach ganz normal sind in dem Sinne, dass die einem nicht zu sehr leid tun dürfen, dass die auch Arschlöcher sein
natürlich
können. Dass die intrigieren können, dass die mobben können, dass die stehlen können, dass die lügen können, dass das ganze Programm. Also meine ersten 2 Wochen in Herrenhut konnten die mit mir machen, was sie wollten, weil ich halt immer dachte, oh, die ist ja arme Menschen. Bis mir irgendwann gesagt hat, Alter, so. Und
der ist ein Arschloch, der ist nett.
Ja, und ich habe von Uli bei dir irgendwann mal einen richtigen Arschloch-Move erlebt, wo der einfach einen cholerischen Anfall hatte.
Oh, darf ich das, dicke Geschichte kenne ich nicht, darf ich die noch hören?
Ich kenne die nicht im Detail, weil ich auch reingeplatzt bin. Ich weiß nicht, um was es ging. Ich weiß nur, dass der ausgetickt ist und dich beleidigt hat und du einen Einlauf verpasst hast und dass der einfach kurz ein Arschloch war, der war halt gereizt. Also die große Geschichte gibt es da nicht. Aber genau das so hinzunehmen ist es ja, und so bist du ja aufgewachsen, und ich musste das eher lernen, zu merken, die haben die ganze Palette, wie wir alle auch, an allen Emotionen, Charaktereigenschaften, wir spielen die genauso. Das heißt, ihr hattet auch früh einfach mal Streit wahrscheinlich, ne?
Ja, früher tatsächlich eher weniger. Das kam nochmal, also das, was du auch beschreibst, Uli ist im Alter immer, der hatte autistische Züge halt und die sind stärker geworden. Ne? Und dann war er immer, wenn irgendwas sozusagen nicht lief wie immer, dann wurde er immer gereizt. Also das nahm zu mit dem Alter. Das hatte er eigentlich als Kind gar nicht gehabt. Und das war dann auch schlimm, und das war dann vor allen Dingen, als meine Kinder dann klein waren und dann irgendwie wir dann nach Brühl gekommen sind und er auch da war, dann war ihm das viel zu wuselig und dann, das mochte er nicht. Und das hat man auch gemerkt, dass er das nicht mochte. Das konnte er schon kundtun.
Ja. Und trotzdem war der ja einzeln dann stolzer Onkel, ne?
Absolut, definitiv.
Nee, nur nee, halt also, die Masse, dieses,
genau, ne,
dieses überfordernde dieses
von, und ja. Dann kommen die und dann stehen die Schuhe auf einmal anders, als sie vorher standen. Das war, ja. War scheiße. Ja.
Was soll das?
Genau, richtig. Das darf so nicht sein. Dann war seine Welt in Frage halt. Und dann wurde er auch furchtbar gelaunt und da habe ich als Vater natürlich dann auch irgendwie eine Ansage gemacht, zu sagen, pass mal auf, das sind jetzt deine Nichte und dein Neffe und damit musst du klarkommen.
Ja. Und hat das dann was geholfen, so ein Einlauf, oder konnte er das nicht lange halten, weil es ihm trotzdem
doch, einfach zu stressig war? Das war immer sehr süß, weil wenn man ihn angeschnauzt hat, dann hat er immer Selbstgespräche geführt. Also ich muss, das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber das ist wirklich wie im Herr der Ringe, der Gollum. Dann hat er immer mit sich selber unterhalten und Nein. Er hat zwei Stimmenlagen. Ne? Und dann, also ich, das war so ein bisschen Kauderwelsch, aber da konnte ich ihn gut genug für so sagen, ja, aber die stören schon die Kinder. Ne? Aber du kannst aber nicht machen, ne? Kinder vom Ivy.
Und das ist aber als Selbstgespräch. Nein, also du hast so quasi seinen inneren Konflikt, hat er nach außen getragen.
Genau, hat er sich dann irgendwie aufs Sofa gesetzt, schmollend und sich mit sich selber unterhalten. Und man konnte der Unterhaltung auch folgen. Halt,
in den zwei konträren Stimmen.
In den zwei konträren Stimmen und dann ist er meistens mit sich zu einem Ergebnis gekommen.
Ja, Gott, das ist so furchtbar putzig. Oh nein.
Ja, und ich meine, das haben wir alle, nur wir tragen also
genau, wir machen es noch nicht laut.
Die Klappe, ja.
Genau,
ja.
Genau das. Genau das.
Ja, sehr schön. Der Begriff Schattenkinder hatten wir schon. Er kommt ja daher, dass man quasi benachteiligt ist und im Schatten steht der Aufmerksamkeit, die dem Geschwisterkind mit einer Erkrankung oder Behinderung zuteil wird. Hast du das in irgendeiner Form gespürt?
Ja und nein. Also erstens habe ich damals schon als positiv empfunden, jetzt nicht dauernd die maximale Aufmerksamkeit der Eltern zu haben, sondern auch mal Windschatten. Ja? Also das fand ich schon als Kind auch nicht nur schlecht, ne, zu sagen. Mhm. Ich habe es jetzt von meinen Eltern erlebt, als was mich auch sehr geprägt hat, dass ich von Anfang an sehr viele Freiheiten hatte im Vergleich zu anderen. Das war, glaube ich, so eine Kompensation sogar von meinen Eltern wieder, zu sagen, der arme Albi ist jetzt so belastet dann und muss so viel Verantwortung tragen, dann darf der die auch für sich tragen. Also mir ist aufgefallen, ist mir damals nicht aufgefallen, dass meine Eltern mich mit 15 auf Interrail haben fahren lassen und damals kein Handy, das hieß, ich 4 Wochen keinen Kontakt. Und die haben mir das auch zugetraut. Ne? Und
es ist ja auch gut gegangen.
Ist es auch.
Und kurz die Interrail.
Zeit gut gegangen.
Und ja. Interrail für alle nach 1985 Geborenen. Ja. Das heißt, man hat ein Ticket und kann mit allen Zügen europaweit oder mit sehr vielen Zügen.
Gibt's immer noch, Fabian.
Ja, gibt's immer. Noch. Ja, aber kennt trotzdem keinen Arsch wahrscheinlich.
Ja, und war damals, wie gesagt, ohne Handy und so weiter. Ja. Und mit europäischen Grenzen noch irgendwie tatsächlich auch eine aufregendere Geschichte.
Aber du hattest einen Freund dabei, oder?
Genau, ja. Ein guter alter Gea war dabei. Ja. Wir sind dann genau Richtung Spanien, Portugal gefahren.
War Gea auch 15?
Ja.
Okay.
Der Clou ist, man durfte es eigentlich erst mit 16 haben.
Oh.
Ja, also wir haben einfach gekauft. Ja. Bei uns gegeben. Nur als meine Tochter 15 war, ist mir aufgefallen, was meine Eltern da gemacht haben. Weil ich glaube, ich hätte nicht im Traum meiner Tochter mit 15 erlaubt, quer durch Europa zu fahren.
Nee, in genau diesem Alter hast du ihr nämlich auch nicht erlaubt, nach Duisburg zu fahren, wo sie irgendwie kennengelernt
hat. Da war sie jünger, da war sie
12. Ach so, okay, sorry. Sorry.
Ja. Ja. Ja.
Nein, so, wir schweifen leicht ab.
Entschuldigung, ja, so ist das. Okay.
Nee, aber ich hatte leid. Von Anfang an, also tatsächlich weniger Aufmerksamkeit fand ich nicht nur schlecht und ich habe was dafür gekriegt auch, ne? Hohe Eigenverantwortung eigentlich. Und ich habe vor allen Dingen von Uli so viel Positives gekriegt. Also einfach dieses Grundgefühl, bedingungslos geliebt zu werden, das war eben das, wo ich dann nach Hause kam und wo ich gesagt habe, okay, vielleicht kriege ich ein bisschen weniger Aufmerksamkeit von meinen Eltern, aber dafür eine ganz hohe Maß an Anerkennung einfach per se, die ich gar nicht verstanden habe, weil für mich war es ja kein Verdienst. Ne? Und das andere war wirklich eine bedingungslose Liebe von meinem Bruder. Und das war für mich als Summe, war das bisschen weniger Aufmerksamkeit so wenig im Vergleich zu den positiven Sachen, die ich erleben konnte und durfte, dass sich das überhaupt nicht aufgewogen hat und dass ich das, diesen Begriff Schattenkinder dann sowieso nicht verstanden habe, der da ja schon virulent war. Im Kindergarten bin ich in eine, nannte sich dann Bürogruppe gekommen, dann kam meine Frau von außerhalb, eine extra Kindergärtnerin und Jahre später ist mir klar geworden, das war sozusagen, dass meine Psychologin gekommen ist, um Verhaltensaufwertigkeiten frühzeitig zu erkennen. Da waren nämlich dann irgendwie mehrere Schattenkinder augenscheinlich in dieser Sondergruppe im Kindergarten. Und wir standen da unter Beobachtung. Das haben wir uns aber toll verkauft, weil wir dürfen ins Büro und so weiter.
Ja, aber apropos Verkaufen, haben deine Eltern dieses Thema Aufmerksamkeit, ist das für dich okay? Haben die das mit dir in der Kindheit thematisiert, als Jugendlicher oder erst als Erwachsener oder nie?
Also indirekt eigentlich schon immer. Ich glaube, die haben auch immer ein bisschen nachgefragt. Wie gesagt, das war ja immer meine Irritation, weil ich immer dachte, so irgendwie, was soll ich jetzt sagen? Wäre jetzt so gut. Also als kleines Kind habe ich noch nicht verstanden, was die da nachfragen. Ne? Ja. Irgendwann hatte ich dann klar, was sie meinen, aber da konnte ich auch mal parieren, so nach dem Motto, ist nichts. Ich bin glücklich so, wie es ist und wie es läuft. Ne? Und ich spüre keine Defizite. Ne? Später dann, als ich ausgezogen war und wirklich größer war, da haben wir es dann einfach reflektierend besprochen halt. Mhm. Ne? Und,
aber als Problemthema oder einfach so, wie man über vieles spricht, wenn man zusammen ist?
Nee, war schon ein Problemthema, dass sie eben auch dauernd verbalisiert haben, dass sie wirklich vom Anfang dieses schlechte Gewissen mir gegenüber haben. Mhm. Und das konnten wir dann auch reflektiert klären, sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich dann wieder bei Schattenkinder aus dem Hemd springe, sozusagen. Also die haben sich da einen Kopf gemacht. Und wenn was schwierig war, war es deren Kopf und nicht die Behinderung von Uli. Mhm. Ja. Und ich habe schon verstanden, dass sie das schwer belastet hat. Und ich glaube sogar, dass es dann eben, dass ich es anders gesehen hat, hat ja ihr schlechtes Gewissen eigentlich noch verstärkt. Ne? Ja. Dummerweise für sie. Ne? Mhm.
Hat sich denn für dich dein Verhältnis zu Uli verändert, gerade als der Ältere, als du in die Pubertät kamst? Oder es gibt ja verschiedene Sprünge, wo man sowieso als Älterer wahrscheinlich dann nicht mehr so eng ist und wo es vielleicht da noch anders war.
Also mein Verhältnis zu ihm, gerade emotional, hat sich nicht verändert. Für Uli war es, glaube ich, sehr schwer, dass ich jetzt auf einmal unterwegs war, nicht mehr da war. Ich weiß, meine erste Freundin, mit der war ich auch sehr, sehr lange zusammen, da hatte ich ein Bild am Bett und irgendwann kam ich zurück und da war das fein säuberlich verbrannt worden. Also schön auf einer Untertasse. Und da ich irgendwie kurz gestutzt, dann war mir aber klar, was passiert ist. Obwohl der Kerstin total mochte. Ja, also
ja, aber die Position in deinem Leben halt ja, nicht.
Genau, da waren wieder die zwei Stimmen.
Genau, ja, vom Feinsten, genau. Ja.
Krass.
Ja, der hat sich sehr gut mit Kerstin verstanden, aber dass ich so viel weg war, war halt doof. Ne? Und dass ich ausgezogen bin, war auch ein großer Schock für ihn.
Ja, und ich kann mir jetzt vorstellen, aus Ulis Sicht ist es vielleicht auch noch schwieriger gewesen, weil er wahrscheinlich gesehen hat, er kann viele Sachen nicht machen, die du machen kannst, nicht nur wegen des Alters. Sondern also, ne, also nachts um die Häuser ziehen, mit Interrail nach Spanien oder irgendwie solche Geschichten. Das
ja, aber da hat der dann Schweiger, also meine Eltern haben ja dann sozusagen, sind wirklich so typisch als Theologe, sage ich das mal, vom Saulus zum Paulus geworden. Das heißt, nach den anfänglichen Schwierigkeiten haben sie es umgedreht und wurden sozusagen Urväter und Urmütter der Inklusionsbewegung. Mhm. Also meine Mutter, Journalistin, hat dann, ist dann tatsächlich aus der Lebenshilfe dann, oder gab es ein Schisma, wenn man das kirchlich nennen, weil sie für die Inklusion dann eingetreten ist. Also zu sagen, Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf eigenständiges Leben. Und deswegen ist Uli auch sehr früh dann, das war übrigens die katholische Jugend, jetzt nicht aus Absicht, sondern die haben es einfach gemacht, inklusive Projekte, und ist der sehr früh, die nannte sich Brücke Krücke, die Gruppe, mit Menschen ohne Behinderung und nicht mit Menschen mit Behinderung zusammen dann Urlaubfahrten gemacht. Die waren in Rom, haben die Vatikanischen Gärten gesehen. Also der war, ist auch gut in Europa rumgekommen. Du kennst ja das Bild in der Küche bei mir, Uli und Papst Benedikt. Das war eines dieser Reisen.
Nee, das war Johannes Paul II., oder?
Ne? Nee, das war Papst Benedikt.
Und ja, natürlich, aber es ist auch schön, dass ich dir erklären will, was dir als Theologe, was bei dir zu Hause in der Küche mit deinem Bruder hängt. Ja, alles gleich.
Fabian, du siehst mal, ich weiß, man muss bei dir immer ganz vorne.
Aber du merkst, ich merke selber, das ist nicht mein Tanzbereich. Ja.
Nee, merkst du selber, ne?
Ja, das merke ich selber.
Nee, deswegen hatte Uli die tatsächlich immer auch dann ganz viel erleben und mit den Fahrten, die haben super Fahrten gemacht, da war ich teilweise richtig, richtig neidisch. Ne?
Dies ist eine kleine Werbeunterbrechung. In unseren Shownotes findet ihr ein PayPal-Konto. Und wir würden uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen. Fabian und ich machen das Projekt sehr, sehr gern. Aber auch komplett for free. Und wenn da ab und zu was in die Kaffeekasse käme für Fahrten und für Technik, würdet ihr uns sehr, sehr fröhlich stimmen. Solltet ihr andere Fragen haben oder auch erzählen wollen, gilt wie immer unsere E-Mail-Adresse butterbeidiepsyche@posteo.de. Wir freuen uns über eure Post und wir freuen uns über eure Euros. Ciao.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Kanntest du denn, hast du mal einen Menschen kennengelernt in einer vergleichbaren Position wie deine, also auch mit behinderten Geschwistern, die sich als Schattenkind empfanden?
Ja, doch, ja. Definitiv, ja. Ja. Also klar, aber also wenn man alle Leute durchgeht, wie versteht ihr euch mit euren Geschwistern, ne? Ja. War das leicht oder schwierig, also da gibt es ja alle Facetten, dass ich glaube am Schluss liegt das nicht an der Behinderung, sondern einfach daran, wie Familien und wie Menschen damit umgehen und wie die Charaktere sind und das, was Fabian nochmal sagte, also es gibt auch behinderte Arschlöcher. Also,
auf jeden Fall.
Und ja. Also es ist ja eine Positivdiskriminierung so, die sind jetzt alle lieb. Ne?
Ja. Nee, das nicht, aber ich glaube, der Begriff Schattenkinder, empfindest du dich als eins oder nicht? Klar, Geschwister streiten sich, Geschwister haben Probleme oder kommen gut klar. Ein Unterschied ist wahrscheinlich auch noch, wie gehen die Eltern damit um? Ja. Weil geht deine Fürsorge, deine Angst, es geht auch viel um Angst, passiert dem was, geht die so hin dahin, dass kein unbeschwertes Zusammensein möglich ist? Also ich glaube, das ist noch der Unterschied. Das ist wahrscheinlich sehr viel von den Eltern gemacht.
Das glaube ich auch, wie die Eltern damit umgehen. Ja, wie gesagt, charakterlich. Und da finde ich, ist eine Behinderung ein Unterschied auch von einer Erkrankung, ne? Weil es da ja oft um Todesangst geht.
Genau.
Ne? Ja. Und das bindet natürlich nochmal eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit. Und es gibt auch Behinderungen, die einfach wahnsinnig arbeitsintensiv ist. Das ist Down-Syndrom jetzt nicht. Ne? Also du hast jetzt, ne, du hast keine körperlichen Einschränkungen.
Kein Pflegedienst.
Kein Pflegedienst, genau. Kein Katheterwechsel oder sonst was, ne, was du sonst hast. Ne? Also insofern ist das mit Sicherheit anders. Aber ich glaube, am Schluss ist das Verhältnis zwischen Geschwisterkindern mit und ohne Behinderung eigentlich liegt das an Geschwistersein. Ne? Und da gibt es eben auch alle Facetten von Leuten, die sich gut verstehen, bis hin zu Dauerkrieg. Und das liegt aber meines Erachtens ganz wenig damit, an der Behinderung selber.
Ne? Aber da sind wir schon wieder beim Thema Inklusion. Ne? Also über das Wort würde ich gerne ein bisschen reden, weil dass überhaupt die Frage war, kommt Uli nach Hause, wann kann er nach Hause kommen? Das ist ja schon mal die erste Sperre für, wir gehen ganz normal miteinander um. Und du hast ja auch gesagt, dass deine Eltern vom Saulus zum Paulus, die wurden ja dann wirklich, gerade deine Mutter, zur glühenden Vorreiterin der Inklusion. Das ist auch die Frage, was ist Inklusion? Es gab ja auch, wo ich vorhin gesagt habe, ich habe einen Bethle und Herrenhund gearbeitet, die Leute, die das nicht kennen. Indifferenzierung und heute auch schon wieder anders, aber als ich es kennengelernt habe, waren das eher die Orte, wo die so in ihr eigenes Dorf, die hatten ihr eigenes Dorf, waren unter sich, durften da arbeiten und leben wie die anderen auch, aber für sich.
Genau, richtig.
Und das war der Inklusionsbegriff.
Okay.
Ja, damals hieß das ja auch noch Integration. Erstmal, ja. Und das war, glaube ich, auch der Frontverlauf sozusagen. Also es gab die von der Geschichte her sozusagen nach der Euthanasie-Kampagne irgendwie tatsächlich die Lebenshilfe, also überhaupt Orte, wo Menschen mit Behinderung überleben durften. Das war ja da tatsächlich in den 50er Jahren so. Teilweise übrigens unter Personalgleichheit. Ne? Also es gibt einen Röntgen aus Bethel, der in der Lebenshilfe groß aktiv war, dem man nachweisen konnte, dass er am Euthanasie-Programm aktiv teilgenommen hat als Gutachter.
Okay.
Also auf dessen Konto gingen 20.000 Todesurteile. Also der hat die Akten dann immer ein Kreuz dran gemacht und das hieß ins Gas. Und der wusste auch, was passiert. Der hatte dann das Verdienstkreuz, dann kam das raus und dann ist er irgendwie bei einem Bergsteigerausflug nicht mehr zurückgekehrt. Ne? Also wahrscheinlich auch Suizid. Ne?
Mhm. Okay.
Aber das waren die Leute, die noch präsent waren. Ne? Also das, die kenne ich noch sozusagen wirklich von Angesicht. Ne? Dann gab es eben den Schritt sozusagen Integration und das war dann irgendwie erstmal, dass es Heime für diese Menschen gibt. Es hieß ja nochmal diese Menschen. Und dann war der Schritt Integration und das war ganz, und das war dann der Scheideweg von meinen Eltern sozusagen, genau wie du sagst, dürfen die Behinderten unter sich normales Leben spielen, aber immer noch draußen, ich mach's mal jetzt persiflierend auf der grünen Wiese, oder sind sie Teil unserer Gesellschaft? Und das ist ja auch der Definitionsbegriff zwischen Integration, das heißt, ich hole jeweils Fremdes in die Gesellschaft rein, und Inklusion, das heißt, wir leben zusammen.
Genau.
Und da ist auch die Trennlinie. Und da war Christa Röpke mit Sicherheit Taliban.
Das ist auf jeden Fall. Und jetzt, bevor ich jetzt auf, wie es heute ist, komme, weil zum Beispiel Nina, dein Kind ist ja auch auf einer Schule, wo Inklusion erlebt wird, aber mich würde noch interessieren, Albi, hast du Infos, wie es jetzt gerade in Bethel, Herrnhut heute ist, weil bevor ich auch einen Shitstorm kriege, Beete war ich in den 90er Jahren und Herrnhut um die Jahrtausendwende. Mhm. Und selbst da waren schon gute Ansätze, es zu verändern. Ja. Ne? Also nur um das richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob die heute noch so abgeschottet sind. Wahrscheinlich
nein,
nicht.
Nein, das nee, ist ne? überhaupt kein Vergleich zu damals.
Gut. Ne? Nur um das mal klarzustellen, nein, nein, nicht, dass ich so.
Ja. Überhaupt keine Frage. Aber also gerade Beetel zum Beispiel, jetzt so als kleines Detail für die Welt. Und ich finde, man muss das ja auch tatsächlich in der Geschichte sehen. Ja? Also gerade Beetel ist ja entstanden, das war ja von Bodelschwingen ist ja auch, der hat ja auch festgestellt, die Menschen mit Epilepsie versteckt man auf dem Bauernhof. Ja. Ja, und der hat die ja wirklich tatsächlich aus Scheunen und von Ketten geholt, um die irgendwie mal medizinisch zu versorgen. Ja. Also das muss man auch immer in Relation sehen. Das war ja ein Riesenfortschritt in der damaligen Zeit, wo er die Bethelschen Anstalten gegründet hat. Nur der Fortschritt geht halt auch dann den nächsten Schritt weiter. Und ist es eben nicht linear. Dann gab es das Euthanasie-Programm in Deutschland, wo die Menschen mit Behinderung getötet worden sind. Ne. Und dann in dieser Zeit, so 70er Jahre, wir kümmern uns und wir bauen eine heile Welt für unsere lieben Behinderten. Das war so der Kirchsprecher.
Das ist das Gegenteil.
Genau, richtig. Okay. Und wo es dann ganz lieb ist. Und zum Beispiel dieses Normalitätsspielen in Bethel, gab es dann Bethel-Geld für die Menschen mit Behinderung. Dann gab es eine eigene Währung. Mit.
Okay. Ne?
Und das ist so ein Teil von, und das gibt's natürlich nicht mehr. Aber das war eben, und das war der nächste Schritt, so von wegen, ne, jetzt versorgen wir die nicht nur, sondern jetzt spielen wir mit denen ein bisschen Normalität.
Ne? Sitzen die dann in ihrem Schlumpfhausen mit ihrem Spielgeld.
Genau, richtig. Wow. Und das war, und das ist heute eben auch überhaupt nicht mehr die Inklusion. Ja. Als Grundgedanke ist auf jeden Fall durch. Es wird eben darüber diskutiert und sehr kontrovers, wo gibt's Grenzen, gibt es nicht, sondern, also Betreuungsbedarf, der dann eben bestimmte Formen dann doch, aber das ist insgesamt die Gesellschaft inkludiert mit Menschen mit Behinderungen gehen muss, ist, glaube ich, ist überhaupt unumstritten. Also da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der unumkehrbar ist. Bei allem, was es an Diskussionen gibt, was an Kostenverteilungsfragen und für welche Menschen alle Formen und so weiter, ne? Da wird auch noch ewig weiter diskutiert werden, Gott sei Dank, aber es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Mhm. Nochmal, ne? Also ja. Vom Töten zum Versorgen, zum Inkludieren, ne? Und jetzt sind wir in der Inklusionszeit und das ist nicht zurückdrehbar. Mhm. Das ist die Menschenrechtskonvention, die durch den Bundestag gegangen ist, dass Inklusion Menschenrecht ist. Und dem hat der Bundestag zugestanden. Da kommst du nicht mehr hinter zurück. Ja.
Du hast ja viel Fachwissen in diesem Bereich.
Ja.
Vielleicht kannst du. Nee, dich meinte ich ausnahmsweise nicht. Was ich noch nie komplett verstanden habe, vielleicht hast du da Hintergrundinfos. Es gibt ja einige Behinderteneinrichtungen, die so unter der Waldorf-Flagge laufen, also unter Rudolf Steiner-Flagge. Aber in den Schriften von Rudolf Steiner ist ja wahnsinnig viel auch behindertenfeindlicher Krempel dabei, soweit ich weiß. Also ich habe also ein paar Bücher dazu gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre her. Und da gab es schon so einen merkwürdigen Ton, dass behinderte Menschen in ihrem Vorleben entweder super schlau waren oder eine Strafe gekriegt haben. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Wie passt das zusammen, dass es da so tolle Einrichtungen gibt? Eine kennen wir ja auch beide, die cool ist. Ja. Und weil Steiner-Zeug wurde ja auch nie komplett revolutioniert oder der Zeit angepasst.
Ja, ist tatsächlich ambivalent, würde ich sagen, von dem, was er selber geschrieben hat. Ne? Also ich versuche es mal sehr holzschnittartig, kriege jetzt bestimmt auch einen Shitstorm für.
Ein Shitstorm.
Genau. Damit ist ganz klar defizitär, also behindert sein ist ein Defizit, ne? Ja. Und das wurde in den meisten Ausprägungen, die ich kenne, wurde das dann positiv sozusagen überschrieben. So, das war früher ein Genie wie Goethe und nach der Wiedergeburt muss Goethe sich ausruhen.
Alles klar.
Damit hast du aber einen Mensch, der sich ausruht, ist natürlich trotzdem defizitär.
Ja.
Ne? Also das ist eine Positivdiskriminierung letztendlich meistens in Waldorf. Was ich bei der Waldorfpädagogik schon super finde, ist, dass sie einfach von dem, was Menschen können, ausgehen und die Verschiedenheit von Menschen einfach per se von ihrer Grundideologie anerkennen.
Ja.
Und das kommt natürlich Menschen mit Behinderung sehr stark entgegen, dass nicht eine Norm durchgehalten wird, sondern sehr individuell geguckt wird. Also ich glaube, deswegen ist die Ausformung so menschenfreundlich, auch wenn die ideologische Grundlage.
Aber dann kann man ja eigentlich auch drauf scheißen, was in den Büchern steht, weil das Ergebnis doch dann für sich spricht.
Würde ich schon sagen.
Ja.
Also ich also in den Einrichtungen, wo das praktiziert wird, habe ich generell nichts dagegen. Wenn mir jetzt jemand mit Steiners Schriften kommt, die auch 150 Jahre alt sind,
muss man ja auch noch und mal auch ein sagen. Kind seiner Zeit war.
Einfach. Ein Kind seiner Zeit.
Dann, und allem.
Und wenn man das heute noch wörtlich nehmen möchte und jeden Wichtel genauso macht, wie es Rudolf Steiner vor 150 Jahren vorgestellt hat, dann habe ich sowieso grundsätzlich Schwierigkeiten und nicht nur an den Behindertenbildern.
Das ist korrekt. Das riecht auf jeden Fall nach ätherischen Ölen dann neben dir und jemand trägt etwas aus Filz.
Aber also nochmal zur Ehrenrettung. Ich glaube, dass die anthroposophischen Einrichtungen tatsächlich die ersten waren, die diesen Zugang hatten, Menschen nicht defizitär, sondern individuell nach Bedürfnissen, nach Fähigkeiten zu beurteilen, vor allem die Fähigkeiten.
Super cool.
Also dieses Zugestehen, es gibt Fähigkeiten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Da hatten die Anthroposophen tatsächlich, da waren sie Vorreiter und das nimmt ihnen in meinen auch keiner, auch keiner. Da ertrage ich meinen Steiner Wichtel für.
Ja.
Ja.
Ich werde so angeguckt.
Wir gucken uns alle gerade einmal an.
Ich kann dazu nur sagen, ich rede gerade sehr viel mit Menschen mit anthroposophischem Hintergrund und wir waren ja in einer anthroposophischen Hochschule, wir zwei, Nina. Mhm. Und vorher hatte ich damit nichts zu tun. Ich habe ganz viel gesehen und ganz vieles schreckt mich ab, ganz vieles finde ich gut. Ich glaube, ich habe da Lust, fast einen eigenen Podcast drüber zu machen, aber ich glaube, mein Hauptding ist, ich glaube, dass wenn man etwas nimmt, was sehr, sehr alt ist und daran glaubt und positive Ansätze daraus zieht und dann andere Einflüsse zulässt und neue Zeiten zulässt und andere Quellen zulässt, dass du dann sehr viel Gutes rausziehen kannst und dann entwickelt es sich. Ja. Und wenn du halt sagst, ein Universalgelehrter, der über 150 Themen, 180 Bücher geschrieben hat mit seiner Frau, das ist jetzt die Bibel, die 10 Gebote und das ziehen wir knallhart durch bis ins Jahr 2024, dann kriegt man mit mir ein Problem und glaube generell mit der Welt. Und ich glaube, das ist die Frage und gar nicht stellt man irgendwas in Frage oder fragt man sich, was hat Uwe Steiner damals gedacht, sondern ich glaube, dass Anthroposophie, wenn sie gut gemacht ist, eine Bewegung ist, die einen Ursprung hat und sich entwickelt. Und wenn das passiert, bin ich gern an Bord und gucke mir das an.
Ja.
Und wenn ich merke, wir sind beim Fundamentalismus und dieser Mann ist Gott, dann bin ich raus.
Genau. Ich finde, das hast du sehr schön ausdifferenziert.
Ja, es treibt mich auch schon eine Weile um. Ne? Also allein, wie oft wir nicht Welt- oder Europameister geworden sind, weil bei uns man nicht bis zur 10. Klasse Fußball spielen kann, weil der Wille in die Füße geht. Also ich tippe mir gerade an die Stirn. Ja. Entschuldige mal.
Ach ja, genau. Die dürfen nicht so viel Ball spielen bei den Fundamentalisten.
Ja. Nicht mit dem Fuß sehr lange. Mhm.
Ja,
die Spanier dürfen es deswegen. Na gut, aber es ist wieder eine andere Frage. Da sind wir beim Fundamentalismus.
Aber ich glaube, bei der ganzen Debatte ist tatsächlich das Problem, dass es in Deutschland, und zwar weil es nicht anders ging, es war immer ideologisch gedacht. Und das, was meine Eltern von der Inklusion wirklich beeindruckt haben, das war, oder mich auch, waren zum Beispiel arabische Länder. Ne? Ja. Also ich weiß, Motorradtour mit 18 durch die Türkei gemacht. Und da waren Menschen mit Behinderung einfach sichtbar. Ne? Da hatte irgendwie in jedem Teeladen wurden dann die Tees in die Werkstätten gebracht und das waren selbstverständlich die Menschen mit dem Down-Syndrom. Die haben den Tee rübergetragen und das war jetzt nicht, dass irgendjemand sich überlegt hat, wie normalisiert man diese Menschen jetzt, sondern das waren einfach Teile der Familie, die waren da, die waren sichtbar und haben das gemacht, was sie konnten. Und das auch relativ gut. Und es war einfach kein Aufhebens. Ne? Und das war für mich, glaube ich, als junger Mann dann eigentlich der große Unterschied zu sagen, in Deutschland ist das immer ein riesen ideologischer Anlauf. Ne? Und da ist die Anthroposophen-Debatte wieder, und es stimmt von allen Seiten, oder es musste neu gedacht werden und so weiter und pädagogisch revolutioniert. Und also gerade in arabischen Ländern gab es eine Selbstverständlichkeit von Inklusion, die war da einfach da.
Ja. Und die kannten das Wort, also ne, nein, es war einfach da, also es war kein gedankliches Konzept, das ausgearbeitet war.
Wir brauchen kein Wort, wir machen einfach.
Ja. Oder es ist übrigens nicht nur, also Spanien aus Gründen, die ich nicht verstehe jetzt historisch, war auch immer schon eine Vorreiterrolle und jetzt irgendwie Oktober letzten Jahres war, als wir in Spanien waren. Vorletzten Jahres, genau. Wo das eben auch ganz selbstverständlich ist, dass Menschen mit Down-Syndrom bei Stadtführungen die Kopfhörer austeilen und so weiter und irgendwie da Teil von einem Team sind. Ne? Also andere Länder haben dann anderen Zugang und in Deutschland ist es immer hoch ideologisierte Debatte. Ne?
Ja.
Und dann sind auch die, die gute Arbeit machen, wie die Anthroposophen, sind eben auch dann ideologisiert.
Ja. Ja, ich glaube, einfach machen. Ich habe am Theater war in Lüneburg, haben wir ein Stück gespielt, wie im Himmel. Ich wollte gerade sagen, spielen müssen, stimmt auch, weil es einfach kein gutes Stück ist, aber ist egal. Auf jeden Fall geht es da um so einen großen Chor und es gibt halt einen Behinderten, der dann irgendwann sagt, ich will mitmachen und so tobt und dann darf er mitmachen, ein bisschen der Kitsch-Moment. Mhm. Und mir war schon klar, als ich das Stück gelesen habe, oh Gott, das muss ja ich wieder spielen, weil das so mein Rollending war, der Outsider. Und dann habe ich gehört, und wir kannten den Regisseur vorher noch nicht, da kommt ein behinderter Kollege.
Da kommt ein echter Behinderter.
Und wir haben alle gedacht, auch schwierig, weil so vorgeführt, weil auch inhaltlich in dem Stück er halt der ist, der jetzt irgendwie thematisch ist. Wir haben alle gedacht, okay. Und dann der Regisseur, Jasper Brandes, könnt ihr gerne mal googeln, cooler Typ, macht coole Sachen, der hat einfach ganz klar, der hat einfach eine Theatergruppe hier in der Nähe gesucht, mhm, hat sich einen rausgesucht, gecastet. Der Typ, der Stefan, der Betreuer kam mit, mhm, ne? Und das war eine Bereicherung für die Produktion, aber der war Teil des Teams. Ja. Der hat genauso einen Einlauf bekommen, der musste sich auch an Regeln halten. Der hat da seinen Stefan dabei, ja, der war Teil des Teams. Und es war eine völlige Bereicherung und der hat das geil gespielt. Ja. Mhm. Und es war eben nicht so, wir haben jetzt, weil der sein Betreuer eben auch meinte, ja, wenn hatten wir Anfragen, dass wir unseren eigenen Abend haben oder wir sollten die Monster in der Oper spielen. Also der hat sich derbe gefreut. Wow. Der hat halt auf die Rolle gepasst, wurde, mhm, gecastet, ja, und war dann Teil des Teams bei, ja, uns allen. Ja. Wir haben den alle gemocht, geliebt und natürlich haben die dann ihre eigene Farbe, ihren eigenen Umgang der Sachen auch derbe auflockert. Mhm.
Absolut.
Aber der hatte nicht wirklich eine Extrawurst oder so, mhm, und die wollte der auch nicht. Ja. Und das war gelebte Inklusion. Genau. Und das war schon nach der Konzeptionsprobe klar. Aber als ich gehört habe, dass es so gemacht wird, da hat mich alles geschüttelt, weil ich dachte, doch bitte machen wir doch jetzt nicht für die Presse und Fördergelder, ja, hier, ja, so eine Nummer draus.
Zeigen wir, was wir für gute Menschen, nee, sind.
Aber es war eine inhaltliche Entscheidung. Ja. Es war eine konzeptionelle inhaltliche Entscheidung, genau, und das war einfach geil.
Ja. Ja, absolut, definitiv. Und genau so geht's.
Ja, genau. Ja,
und ich, übrigens, das ist, glaube ich, der Paradigmenwechsel, der muss sich jetzt durchsetzen. Und das ist das, Nina, was du vorhin meintest. Ich habe eher Angst, dass es immer weniger Behinderte gibt, also mit Down-Syndrom, also die früh erkennbaren Behinderungen. Ja. Gibt noch genug andere Behinderungen, die anders entstehen, die man nicht.
Ja, die nach der Geburt erst. Der Großteil passiert nach der Geburt.
80%.
Ne?
Ja. Mhm. Ist es so?
Ja. Ja.
80% sind
durch Unfälle und
entweder bei der Geburt Sauerstoffmangel, ja, ist häufig kurz und noch, kurz nach oder dann eben auch noch ein paar dumme Unfälle und Geschehnisse.
80%,
ja. Also weil das hat mich damals auch bewogen zu meiner Entscheidung. Ich dachte, für die 20%, ich würde es, also hä? Und außerdem, was kommt, wird gewählt.
Hätte ich auf jeden Fall anders getippt.
Mhm. Ja.
Das hätte ich bei 50-50 oder so vor.
Und jetzt, ich sag mal ganz böse, das ist noch das alte Erbe. Das ist noch Nazi-Propaganda, dass das alles Genetik sei.
Ja, okay.
Also das ist, da wabert die noch nach. Ja, nicht eins zu eins, sondern irgendwie, wenn ich gut eugenisch denke, dann habe ich keine Behinderten mehr. Das war ja das Versprechen, in Anführungsstrichen, der Nazis. Und das wabert noch durch. Das, mhm, ist als Grundgedanke nicht bekannt. Das
als Grundannahme, ne?
Ja. Mhm. Dass das gar nicht die Lösung ist. Im Sinne von, keine Menschen mit Behinderungen mehr. Ne?
Ja.
Möchtest du uns noch erzählen, wie der große Feldzug von Christa aussah? Als Journalistin, also in Kurzform, also,
ja,
oder ich glaube, sie hat das Bundesverdienstkreuz, nee, mhm,
ja, ja,
also, genau, ne, die wurde schon noch richtig geehrt.
Genau, richtig, ja, nachdem sie viel geschmäht worden.
Ja.
Also wie gesagt, sie ist ausgebildete Publizistin, sie hat also in Publizistik promoviert und zwar, muss ich gucken, altkirchenslawisch Soziologie und Publizistik.
Wow. Ja,
das nennt sich Kompensation eines Traumas durch Bildung.
Ernsthaft?
Ja. Nein, das sage ich jetzt. Ne?
Okay.
Also kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Ja. Also sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen aus Berlin und hat sich dann hochgekämpft. Hat die DDR verlassen, ohne Verwandtschaft. Und kommt wirklich aus dem Prekariat. Und ich glaube, deswegen war Ullis Behinderung auch so ein Problem, weil sie das über Bildung kompensiert hat. Sie hat sich wirklich hochgearbeitet. Und zwar alleine. Also sie hatte keine Unterstützung. Sie war mit 13 vollweise und hat dann gelernt. Und ich glaube, ein Anteil dieses Lernens war auch, solange ich lerne, muss ich auch nicht emotional nachdenken, was mit mir als kleines Mädel gerade passiert. Und bei meinem Vater eine ähnliche Geschichte, auch mit 16 vollweise und auch aus einfachen Verhältnissen sich hochgearbeitet, auch über Bildung. Ne? Und dass die beiden jetzt einen geistig behinderten Sohn kriegen, mhm, wo Bildung doch der Stellenwert war, war für die natürlich ein Knacks in der Lebensbiografie und ein Rückgeworfensein, ne? Und ein Infragestellen von allem, was sie erreicht hatten. Ne? Und das war zum Beispiel, also als ein ganz konkretes Beispiel für mich, mein Segen, wenn mein Bruder nicht geistig behindert gewesen wäre und ich hatte Lernschwierigkeiten, heute würde man sagen ADHS, nannte sich damals anders, damals hieß das MCD, allein, dass meine Eltern auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir lassen das mal nachprüfen, ob da was ist, mhm, bei allem, auch übler Zoff zwischen meinen Eltern übrigens, weil meine Mutter wollte das dann testen lassen, mein Vater hatte den genialen Satz gesagt, der hat ihm auch sehr leid getan, aber Christa, du willst wohl, dass alle deine Kinder behindert sind, ne? Also einfach um die Dynamik von damals noch mitzukriegen, das war natürlich auch kein toller Satz, ne? Aber allein, dass getestet wird und dass meine Eltern sich dafür eingesetzt haben, dass ich eine normale Schule besuche, ne? Ja. Kam über die Bindung meiner des Bruders, so nach dem Motto, da könnte tatsächlich was sein. Und ich glaube, wenn mein Bruder jetzt 3 Jahre jünger und ich mit meinen Lernschwierigkeiten und vor allen Dingen Schreibschwierigkeiten, die ich hatte, wenn ich jetzt so einen Sunnyboy-Juristenbruder alles einser leistungslos gehabt hätte, wäre ich ziemlich abgesoffen. Mhm. Ja, also allein, also sowohl mein Abitur als auch meine psychische Gesundheit, glaube ich, verdanke ich der Behinderung, weil meine Eltern ungebremst mit diesem Bildungsideal, ne, ihr habt ja Podcast-Folgen, wo ja anklingt, dass das nicht nur leicht sein muss, ne? Wäre das für mich ziemlich nach hinten gegangen, losgegangen.
Und also mit dem Juristenbruder wärst du der Behinderte gewesen.
Genau, mit richtig, da wäre ich ziemlich der Underdog geworden. Ja, und Uli hatte so Surferanteile, sag ich mal, das war schon so schön sportlich und Sunnyboy und so weiter. Das wäre richtig scheiße gewesen, wenn ich nicht behindert gewesen wäre und keiner wäre auf die Idee gekommen, bei mir mal zu gucken, was ist da eigentlich. Ne? Ja. Und daraus kein Defizit zu machen, zu sagen, okay, jetzt wissen wir, was Sache ist und trotzdem macht der Junge normales Abitur. Das stand nicht in meiner Grundschulempfehlung. Also da war schon gut. Also für den Inklusionskampf habe ich auch meinen Vorteil gekriegt, weil ich wäre nie auf dem Gymnasium gelandet. Und meine Eltern mussten dafür auch kämpfen. Und dafür braucht es auch eine katholische Klosterschule als freien Schulträger. Jetzt nicht, weil sie katholisch ist, auch. Aber die gesagt haben, wir nehmen das Projekt auf. Ja. Also insofern hatte ich da schon auch wirklich meine ganz 1:1 Vorteile. Ne? Aber für meine Eltern war es eben schlimm mit Bildung ist alles und jetzt haben wir einen Sohn mit einem IQ unter 60. Für mich ein Segen. Ja. Alles andere wäre scheiße geworden.
Finde ich eigentlich einen perfekten Schlusssatz.
Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, also da du schon in der Vergangenheit gesprochen hast, deine Eltern noch Uli sind heute nicht mehr da.
Ja.
Aber die haben dich sehr geprägt und vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Und ich würde sagen, wir stoßen jetzt auf die an.
Ja.
Vor allem auf den Uli.
Genau.
Und laden alle ein, das auch zu tun.
Das kann ich vielleicht wirklich als Schluss aus. Ich war dann, sobald, so oft es ging, eigentlich habe ich versucht, einmal die Woche mit ihm in Bonn ein Bierchen trinken. Weil du gerade von ausstand und dann er nannte das immer Kräutertee trinken.
Ja. Ja,
Albi, Kräutertee trinken? Deswegen werden wir jetzt gleich ein Kräutertee auf die trinken.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich euch allen da draußen auch noch einen schönen Kräutertee heute Abend. Passt auf euch auf. Ciao.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.